mit Schaltwerken auseinanderzusetzen. Wir haben also den Begriff des Gedächtnisses eingeführt. Wir haben angefangen, unsere Schaltnetze zurückzukoppeln und haben dann erstmal mit dem, naja gut, scheinbar einfacheren angefangen und haben gesagt, okay, wir führen einfach mal die Ausgänge zu den Eingängen zurück und der Speicher ergibt sich dann ganz von selber durch die Todzeiten, durch die Laufzeiten, die wir haben. Und das hat uns zu den asynchronen Schaltwerken gebracht. Asynchron deswegen, weil eben jederzeit eine Änderung der Ausgaben des Zustandes möglich ist. Ja, wir haben gesehen, wie man asynchrone Schaltwerke analysiert. Wir haben in etwa gesehen, wie man sie entwirft. Und wir haben vor allen Dingen ihre Problematik gesehen, dass eben asynchrone Schaltwerke das Problem der Wettläufe beinhalten, dass Hazards große Probleme verursachen können. Und wir sind dann jetzt dazu übergegangen, sozusagen der Link jetzt dann zu dem, was wir heute weitermachen wollen, nämlich den synchronen Schaltwerken, dass wir jetzt Speicherelemente betrachtet haben, elementare Speicherelemente, die wir als asynchrone Schaltwerke konstruiert haben. Das erste, was wir da betrachtet haben, war das RS-Flipflop, also ein Flipflop, das einen R-Eingang hat, R wie Reset, ein S wie Set-Eingang, das ich setzen, das ich rücksetzen kann. Dann haben wir an das Flipflop noch ein Latch gemacht, indem wir noch einen Freigabeeingang, so einen Takteingang mit eingebaut haben, der das Flipflop nur dann freischaltet, wenn dann ein bestimmter Pegel anliegt. Zum Beispiel eine 1 eben. Bei einer 0 ist das Flipflop gesperrt, das heißt es speichert. Bei einer 1 ist es freigeschaltet, das heißt man kann Daten übernehmen. Und das Letzte, was wir in der letzten Vorlesung gemacht haben, wir haben uns dann das D-Flipflop mit Pegelsteuerung angeschaut. Und das D-Flipflop war im Prinzip ja nichts anderes, als dass wir ein S-Flipflop genommen haben und wir wollten die ungültige Kombination, die wir beim S-Flipflop haben, nämlich S gleich R gleich 1, diese ungültige Kombination, die wollten wir vermeiden. Deswegen haben wir ein D- oder ein Data-Flipflop draus gemacht, indem wir hier so eine gewisse Vorlogik geschaltet haben, die eben dazu führt, entweder ist D gleich 1, dann wird das Flipflop gesetzt, oder D ist gleich 0, dann wird das Flipflop rückgesetzt. Im Prinzip habe ich hier also sozusagen ein Datenspeicherelement mit zusätzlich mit diesem C-Eingang, mit diesem Takteingang und diesem Latch-Eingang. Wenn dieser Takteingang 0 ist, dann speichert das Flipflop. Wenn der Takteingang C hier gleich 1 ist, dann übernimmt das Flipflop einfach die Daten, die hier am D-Eingang liegen. Und zwar mit geringster Verzögerung. Gut, das war so etwa das, was wir letzte Woche gemacht hatten. Ja, jetzt haben wir im Prinzip mal gesehen, wir haben jetzt hier bei den sogenannten Latches, die wir betrachtet haben, haben wir eine Pegelsteuerung gehabt. Das heißt, wir benutzen einen Eingang C, wir haben ihn mal C wie Clock genannt, der pegelsensitiv ist. Das heißt, wenn der Pegel zum Beispiel hier C gleich 1 war, dann war das Flipflop transparent, also C gleich 1 bedeutet hier, das Flipflop ist transparent, das heißt, wenn ich hier eine 1 anlege, kommt auch hier eine 1 raus. Wenn ich hier eine 0 anlege, dann kommt auch hier eine 0 raus. Das heißt, bei C gleich 1 ist das Flipflop transparent. Man kann durchschauen. Das ist der Begriff der Transparenz. Während hingegen, wenn ich hier C gleich 0 anlege, dann ist das Flipflop im Prinzip nicht mehr transparent. Dann speichert das Flipflop. Das heißt, bei der Pegelsteuerung kann ich sagen, ich habe ein Eingangssignal C, wenn C gleich 1 ist. Man kann es natürlich umdrehen durch einen Inverter, ganz klar. Aber in dem Beispiel, wenn C gleich 1 ist, ist das Bauelement transparent, bei C gleich 0 speichert es. Das heißt, der Übernahme des Zustandes geschieht dann, wenn C von 1 nach 0 geht. Das heißt sozusagen, der letzte Zustand, den ich transparent hatte, der wird gespeichert, sobald ich nach 0 gehe. Gut, wie gesagt, sowas nennt man Latch. Das ist relativ einfach aufzubauen. Wir haben eben gesehen, ich muss hier einfach im Prinzip ein Unglied vor den Eingang schalten oder vor die Eingänge schalten. Und mit diesem Unglied kann ich eben die Eingänge über den C-Eingang freischalten oder auch sperren. Interessant ist jetzt eine zweite Steuerung, nämlich neben einer Pegelsteuerung noch etwas interessanter ist eine Flankensteuerung. Und zwar aus welchem Grund? Ja gut, ich zeige es Ihnen mal, wenn ich hier irgendwo, lass mal hier auf grün schalten. Ich jetzt irgendwo noch ein Stück Kreide hier finde. Da oben liegt eins. Bei der Pegelsteuerung habe ich vorhin, ich habe also mein C-Signal, das zum Beispiel so aussieht. Bei der Pegelsteuerung ist mein Bauelement sozusagen empfindlich, transparent, während der ganzen Zeit hier. Das heißt, es übernimmt Daten während der ganzen Zeit, während der Pegel 1 ist. Interessant wäre es jetzt, diese Sensitivität noch zu verkürzen. Werden wir später noch ein Beispiel sehen. Und dann kommt man automatisch zur Taktflankensteuerung. Also bei der Flankensteuerung ist es so, dass nicht ein Pegel dafür sorgt, dass ein Datum gespeichert wird, sondern eine Taktflanke. Also zum Beispiel die steigende Taktflanke oder die fallende Taktflanke. Das bringt uns zur Taktflankensensitiv, auf den Takt reagiert, sondern flankensensitiv. Und so ein Flipflop, das sowas kann, nennt man auch noch ein Master-Slave-Flipflop. Master-Slave-Flipflop deswegen, weil so ein Flipflop eigentlich aus zwei Flipflops besteht. Wenn man sowas bauen möchte, braucht man eigentlich zwei Flipflops. Ein Master-Flipflop und ein Slave-Flipflop. Damit kann man sowas realisieren. Und das Ganze habe ich hier mal dargestellt. Das ist jetzt ein RS-Master-Slave-Flipflop mit negativer Taktflankensteuerung. Das besteht, wie man hier sieht, aus zwei Flipflops. Das vordere Flipflop ist der Master, das hintere Flipflop ist der Slave. Beide Flipflops, sowohl der Master wie der Slave, sind jetzt flankensensitive Flipflops. Also die Flipflops, die einzelnen Flipflops, der Master wie auch der Slave, sind pegelgesteuert, sind pegelsensitive Flipflops. Jetzt können wir mal schauen, um zu erklären, wie das Ganze funktioniert, können wir auch mal schauen, was hier passiert. Also momentan steht der C-Eingang auf 0. Das bedeutet, der Master ist gesperrt. Der Master speichert. Der Slave ist über einen Inverter mit dem C-Eingang verbunden. Das heißt, der Slave ist transparent. Das heißt, der Slave schaltet sozusagen die Ausgänge des Masters direkt hier weiter durch. Er ist transparent. Allerdings speichert er der Master. Das heißt, es passiert momentan nichts. Das heißt, ich kann hier einfach mal hergehen. Ich kann hier mal setzen. Oder ich kann versuchen, rückzusetzen. Das ist völlig egal. Solange C gleich 0 ist, passiert hier im Ausgang überhaupt nichts. Es passiert überhaupt in dem Flipflop gar nichts, weil eben der Master gesperrt ist. So, was passiert jetzt, wenn ich, machen wir zum Beispiel, das ist rückgesetzt, ich sage mal setzen aktiv, wenn ich jetzt C von 0 nach 1 wechsle. So, es sind zwei Dinge passiert. Zum einen wurde der Master transparent, das heißt, der Master hat jetzt mein Setzen angenommen, der ist gesetzt worden. Gleichzeitig ist aber mein Slave auf Speichern gegangen. Das heißt, im Ausgang passiert wieder nichts. Der Master ist zwar jetzt transparent, aber der Slave speichert. Interessant wird es jetzt genau dann, wenn C wieder von 1 nach 0 zurückgeht. Weil in dem Moment übernimmt jetzt der Slave den letzten Zustand des Masters, das heißt, er übernimmt die 1, die der Master hatte, und geht dann übernimmt die 1, weil er transparent wird, während der Master wieder in den Speicherzustand zurückgeht. Das heißt, diese 1 da, die wir da oben hatten, die wurde im Prinzip durch die fallende Flanke übernommen. Ich kann es nochmal mit dem Rücksetzen zeigen. Wir sind wieder im Ausgangszustand, das heißt, ich möchte jetzt mal zurücksetzen. Na gut, fangen wir mal an. Momentan ändert sich gar nichts, weil eben der Master speichert. Das heißt, da passiert überhaupt nichts. Ob ich das rücksetze oder nicht, das ist völlig Wurst. Oder ob ich setze, das ist völlig egal. In dem Moment, wo ich C von 0 auf 1 gehen lasse, wird der Master transparent, übernimmt also dieses Rücksetzen. Das heißt, der Master ist jetzt zurückgesetzt worden. Allerdings ist gleichzeitig der Slave hinten in den Speicherzustand gegangen. Das heißt, der Slave hat den alten Zustand gespeichert. Das heißt, am Ausgang hat sich nichts geändert. Erst wenn ich jetzt C wieder nach 0 setze, also mit der fallenden Flanke, wird jetzt der Slave transparent. Das heißt, der Slave übernimmt jetzt hier diesen Rücksetzzustand vom Master, während der Master wieder in den Speicherzustand übergeht und damit das Ganze hält. Das heißt, dieses Flipflop, dieses Doppelflipflop, propagiert dann die Änderung immer auf die fallende Flanke. Das heißt, interessant ist der Zustand zur fallenden Flanke. Das ist, wie gesagt, ich kann es nochmal mit Sätzen zeigen. Auch hier, die steigende Flanke ist noch nicht so sehr interessant. Interessant ist, welchen Wert ich habe. Setze ich mal, passiert auch noch nichts. Welchen Wert R und S hat in dem Moment, wo ich von 1 nach 0 übergehe? Dieser Wert wird übernommen, weil nämlich da eben der Master sozusagen transparent wieder auf Speicherung übergeht und das Slave wieder transparent wird. Das heißt, durch diese Kombination von zwei Flipflops, ein Master-Flipflop vorne und ein Slave-Flipflop hinten, habe ich jetzt aus zwei pegelsensitiven Flipflops ein flankensensitives Flipflop geschaffen. Und da das Flipflop auf die fallende Flanke reagiert, zeige ich mal so unten im Symbol, die Flankenempfindlichkeit durch das Dreieck angezeichnet. Also bisher hatten wir es ja so, wenn wir nochmal zurückgehen, ich muss hier raus, hier war der C-Eingang, genau wie der andere Eingang, überhaupt nicht weiter markiert. Das heißt, Und so ein Eingang ist pegelsensitiv. Wenn ich das Dreieck dazu male, wie hier, zeige ich an, das ist ein flankensensitiver Eingang, das heißt die erregte Flanke. Und der Negationspunkt davor bedeutet die fallende Flanke. Ohne Negationspunkt wäre es die steigende Flanke, mit Negationspunkt wäre es die fallende Flanke. Gut, andere Bezeichnungen, auch noch Taktflankengesteuertes Flipflop, Zweipegelgesteuertes Flipflop, Master-Slave Flipflop, mehrere Namen für das gleiche Ding. Gut, wir können es hier mal in der Wahrheitstabelle nochmal anschauen. Da wird es im Prinzip auch nochmal deutlich. Solange C gleich 0 ist, bedeutet das, der Master speichert. Das heißt, der Zustand am Master, Q Stern N plus 1, Q Stern ist der Zustand am Master hier, das ist jetzt Q Stern. Der Zustand am Master, Q ist der Zustand am Slave. Q Stern von N plus 1 ist immer gleich Q Stern von N. Der Zustand ändert sich nicht, der Master speichert. Und da der Slave transparent ist, in dem Bereich, wenn C gleich 0 ist, ist natürlich Q N plus 1 gleich Q Stern von N plus 1. Der Slave ist ja transparent und leitet die Daten einfach weiter. Das heißt, Q ist gleich Q Stern. So. Wenn jetzt C 1 wird, dreht sich das um, der Slave speichert. Das heißt, der Ausgang Qn plus 1 ändert sich nicht mehr, da ist immer gleich Qn. Und was der Master macht, das hängt davon ab, was ich am Eingang angelegt habe. Wenn ich am Eingang jetzt 1, 0 angelegt habe, na gut, dann speichert der Master. Das heißt, Q Stern n plus 1 ist gleich Q Stern von n. Wenn ich 0, 0 angelegt habe, hier bei C gleich 1, wenn ich 0, 0 angelegt habe, dann speichert er. Wenn ich 0, 1 angelegt habe, wird der Master zurückgesetzt, geht zu 0. Wenn ich eine 1, 0 angelegt habe, wird der Master gesetzt. Er geht auf eine 1. Na gut, eine 1, 1 ist verboten, das darf ich nicht. Interessant ist, am Ausgang ändert sich immer noch nichts, weil das Slave speichert. Erst in dem Moment, wo jetzt hier sozusagen hier das C wieder von 1 nach 0 geht, in diesem Moment ist der Zustand hier entscheidend, der hier bei R und S anliegt, weil nämlich dann der Master in den Speicherzustand übergehen und seinen letzten Zustand, den er hatte, festhält, während das Slave den Zustand transparent nach außen weiterleitet. Das heißt, wirklich die fallende Flanke ist letztendlich das, was zählt hier. Das kann man auch mal an einem Impulsdiagramm zeigen. Oben jetzt wieder das Taktsignal C. Immer die fallende Flanke ist die entscheidende. Hier ist einfach ein Auflösungsproblem, hier fehlt so ein Strich. Das ist ein typisches PowerPoint-Auflösungsproblem. Im Bild ist er da, je nach wie er das Bild sieht, sieht man manchmal gestrichene Linien da nicht. Wie gesagt, die fallende Flanke ist entscheidend, das heißt hier zu dem Zeitpunkt tut sich was. Na gut, zu dem Zeitpunkt ist R gleich 0 und S gleich 1, das heißt Flipflop wird gesetzt. Zu dem Zeitpunkt wird wieder nachgeschaut. Na gut, zu dem Zeitpunkt ist R gleich 1 und S gleich 0, das Flipflop wird rückgesetzt. Das nächste ist der Zeitpunkt, der ist interessant. Ich meine, okay, wie gesagt, ich kann auch hier natürlich Störungen haben, wenn ein Störpegel, wie in dem Fall ein Störimpuls, genau in dem Moment kommt, wo ich eine aktive Taktflanke habe, wird er natürlich übernommen. Ist ganz klar. Das heißt, hier hätte man zum Beispiel mal einen Störimpuls, der genau in eine fallende Flanke fällt. Das würde bedeuten natürlich hier, das Flipflop übernimmt hier in dem Fall die 1, es wird gesetzt. Und der Störimpuls wird natürlich dann auch beibehalten, bis ich hier an dem mit der fallenden Flanke wieder einen Zustand übernehme. Hier wieder 0, 1, also im Prinzip hier sogar den legalen Zustand. Ich meine, was Sie aus dem Impulsdiagramm sehen, ist zum einen natürlich, dass sozusagen jetzt die Empfindlichkeit auf Störungen zu reagieren reduziert wird, weil im Prinzip immer nur die fallende Flanke jetzt in diesem Beispiel hier der Zeitpunkt ist, für den es gilt. Wenn ich also irgendwelche Hazards oder Störimpulse habe, irgendwo hier oder hier, irgendwo, also nicht zur fallenden Flanke, egal wo, dann sind die völlig unbedeutend, die werden ignoriert. Ich kann natürlich Pech haben, wie in dem Beispiel, wenn ich einen Störimpuls genau dann habe, wenn eine fallende Flanke da ist, dann nützt mir das auch nichts mehr. Dann nützt mir auch die Taktflankensteuerung nichts. Und deswegen muss ich eben mit meiner Taktperiode, letztendlich, wenn ich nachher zu den synchronen Schaltwerken übergehe, muss ich mir im Prinzip die Taktperiode entsprechend richtig wählen. Nehmen wir beispielsweise an, ich habe eben hier die fallende Flanke als die aktive Flanke, dann bedeutet das, mit jeder fallenden Flanke beginnen Änderungen. Das heißt, mit jeder fallenden Flanke wird sich eine Änderung in meinem Schaltwerk abspielen. Und diese Änderung verursacht erstmal Störungen. Das dauert eine Weile, bis sie sich stabilisiert haben. Es wird Hazards geben, Hazardfehler, Wettläufe etc. Jetzt muss ich meine Taktperiode einfach lang genug machen, dass bis zur nächsten fallenden Taktflanke all diese Störungen abgeklungen sind. Dass alle Hazardfehler passiert sind, alle Wettläufe abgeschlossen sind. Das heißt, bis zur nächsten Taktflanke habe ich wieder einen stabilen Zustand und dann kann ich hier die nächste Änderung nehmen. Damit muss ich im Prinzip dann um Hazardfehler, Wettläufe etc. nicht mehr kümmern. Jetzt kommen wir dann zu dem schönen Bild. Hier haben wir ein RS Master Slave Flipflop mit NAND-Guard dann aufgebaut und hier haben wir jetzt diesen schönen Initialzustand, wo das Flipflop erstmal schwingt. Sie erinnern sich, wenn ich nochmal zurückgehe, wir hatten ja mal das NOR Flipflop letzte Woche analysiert. Was denn da? Das war es aber nicht das, was ich haben wollte. Da, hier haben wir das NOR Flipflop analysiert. Und wenn man dort die Eingangsbelegung 0,0 hatte und im Zustand 0,0 war, dann ist man in den Zustand 1,1 übergegangen. Und wenn man im Zustand 1,1 war, ist man wieder in den Zustand 0,0 zurückgegangen. Das heißt, hier hat man eine Schwingung bei dem NOR Flipflop, eine potenzielle Schwingung. Und hier bei dem anderen Flipflop, das wir jetzt haben, ist ein NAND-Flipflop. Das ist ein, nicht mit NOR, sondern mit NAND aufgebaut. Und hier, wenn man das analysiert, kommt man raus, da ist der kritische Zustand genau dann, wenn ich an beiden Seiten 1 habe. Hier eine 1 und hier eine 1, ist genau hier der Fall und deswegen schwingt dieses Teil momentan. Wie bringen wir das aus dem Schwingzustand raus? Na, wir müssen für legale Zustände schaffen. Also wir machen mal was Legales hier. Deshalb versuchen wir das vordere Flipflop zu setzen. Heißt, solange hier der Takteingang noch 0 ist, passiert hier nichts. Jetzt schalte ich den hier mal auf 1. Jetzt hat das vordere Flipflop hat sich jetzt beruhigt. Es hat jetzt einen legalen Zustand übernommen. Das hintere schwingt aber immer noch, weil jetzt haben wir im Hintern das Problem. 1,1. Das heißt, das ist im illegalen Zustand. Das heißt, jetzt muss ich im Prinzip mit der Fallenflanke noch dafür sorgen, dass ich hier das zum Ausgang auch durchpropagiere. Und jetzt bin ich im stabilen Zustand. Das hat das Flipflop einen legalen Zustand übernommen. Es wurde gesetzt. Na gut, jetzt können wir das Spielchen treiben und können es mal rücksetzen. Setzen wir es zurück, jetzt können wir wieder beobachten. Na ja gut, solange hier C gleich 0 ist, passiert überhaupt gar nichts. Wenn C gleich 1 wird, heißt das Master Flipflop wurde eben rückgesetzt. Das Slave Flipflop ist aber im Speicherzustand, da hat sich also nichts getan. Erst wenn ich jetzt die fallende Taktflanke habe, jetzt kippt das Ganze um, weil jetzt das Slave Flipflop hier hinten transparent wird und das Master Flipflop vorne wieder speichert. Das heißt, was wir hier eigentlich haben, ist so ein bisschen ein kleiner Wettlauf. Der Master speichert, das Slave ist transparent und wir wechseln, der Master wird transparent, Slave speichert. Das ist natürlich eine interessante Frage des Timings. Ist es immer sicher, dass das funktioniert? Oder könnten wir uns vorstellen, dass das vielleicht auch mal nicht funktioniert? Na gut, das ist ja relativ einfach. Nehmen wir beispielsweise an, der Master speichert und das Slave ist transparent. Wenn ich jetzt beim Wechsel ich eine Überlappungsphase habe, wo der Master schon transparent wird, der Slave aber noch nicht speichert, dann habe ich Ärger. Dann kommt eine Störung durch. Das heißt, ich muss sozusagen dafür sorgen, beim Wechsel, dass immer zuerst sozusagen, wenn der Master speichert und der Slave transparent ist, muss ich dafür sorgen, dass beim Wechsel zuerst der Slave in den Speicherzustand übergeht, bevor der Master transparent wird. Und beim anderen Wechsel, wenn der Master transparent ist und der Slave speichert, muss ich dafür sorgen, dass zuerst der Master speichert, bevor der Slave wieder transparent wird. Und das kann ich mir mal angucken, das kann ich über die Pegel dieser Gatter hier machen, weil die Transparenz wird letztendlich über diesen Inverter und die UND-Gatter gesteuert. Wenn wir das mal im Diagramm betrachten, wie das schön funktioniert, also wie es richtig funktioniert, dann funktioniert es immer genau dann richtig, wenn die Schaltschwelle von dem Inverter, also die Schaltschwelle von hier, kleiner ist als die Schaltschwelle von diesen UND-Gattern. Dann habe ich kein Problem mit meinem Timing, dann funktioniert das. Dann können wir nämlich mal sehen, normalerweise habe ich ja niemals wirklich eine senkrechte Flanke, also so eine Flanke, wie ich es hier dargestellt habe, die existiert nicht in der Realität. In der Realität ist es natürlich irgendwas Schräges, so eine schräge Flanke. Und das habe ich hier mal so ein bisschen idealisiert noch als Trapez rausgezeichnet. Wenn wir annehmen, dass U1 die Schaltschwelle des Inverters ist, und U2 die Schaltschwelle des NAND-Gatters. Und wir nehmen weiterhin an, U1 die Schaltschwelle des Inverters ist kleiner als die des NAND-Gatters. Und jetzt haben wir die steigende Flanke. Das heißt, wir wechseln beim Taktsignal von 0 nach 1 über die steigende Flanke. Das heißt, wir überschreiten zuerst die Schaltschwelle des Inverters. Wenn wir die Schaltschwelle des Inverters überschreiten, bedeutet das, wir sperren das hintere Flipflop. Das heißt, es passiert zuerst, dass das hintere Flipflop gesperrt wird. Und erst später, also über die Hirnspannung, überschreiten wir dann die Schaltschwelle des NAND-Gatters. Und wenn wir die Schaltschwelle des NAND-Gatters überschreiten, bedeutet das, der Master hier wird freigeschaltet. Also sobald ich hier, also das Signal, wenn dieses Signal hier von 0 nach 1 wechselt, wenn zuerst die Schaltschwelle des Inverters überschritten wird, dann wird zuerst hinten der Slave in den Speicherzustand gebracht und danach, wenn die Schaltschwelle höher ist, dieser Master transparent geschaltet. Das heißt, wenn wir den Fall haben, dann haben wir es genau schön. Zuerst sperrt der Slave Flip-Flop und dann bei der zweiten Spannung hier wird der Master freigegeben. Und wenn wir die Bedingungen haben, funktioniert es auch rückwärts wunderbar. Wenn wir nämlich wieder die fallende Flanke haben, fallen wir zuerst unter die Schaltschwelle des NAND-Gatters hier. Das heißt, zuerst wird hier der Master wieder auf Speichern geschaltet, bevor wir die Schaltschwelle des NAND-Gatters überschreiten und damit hinten den Slave wieder transparent schalten. Das heißt, wenn wir die Bedingung haben, die Schaltschwelle des Inverters ist kleiner als die Schaltschwelle des NAND-Gatters, dann haben wir bei der steigenden Flanke immer den Fall, zuerst sperrt der Slave und dann wird der Master freigegeben. Und bei der fallenden Flanke haben wir den Zustand, zuerst sperrt der Master und danach wird der Slave freigegeben. Das heißt, wir haben niemals den Zustand, wo beide transparent sind. Und das ist der Tod, den wir vermeiden müssten. Wenn es andersrum wäre, hätten wir Zwischenzustände, wo beide transparent sind und das wäre fatal. Das heißt, wir müssen bei unserem Design unseres Master-Slave-Flip-Flops eben darauf achten, dass die Schaltschwelle des Inverters, die wir drin haben, immer kleiner ist als die Schaltschwelle der NAND-Gatter. Na gut, nachdem wir jetzt sozusagen das RS-Flip-Flop mit Flankensteuerung eingeführt haben, können wir jetzt natürlich auch ein D-Flip-Flop mit Flankensteuerung bauen, indem wir einfach genau wie beim pegelgesteuerten D-Flip-Flop einfach einen D-Eingang konstruieren, indem wir S auf D schalten und R auf D nicht und damit die ungültige Kombination S gleich R gleich 1 vermeiden. Nur dass wir jetzt hier flankengesteuertes Flip-Flop haben. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch keinen Inversionspunkt dafür. Das heißt, das ist jetzt ein mit der positiven Flanke gesteuertes Flip-Flop. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal ein Beispiel, wenn das mein C wäre, das wäre mein C und das wäre mein D-Eingang. Machen wir mal ein Beispiel. Das sei mein D-Eingang und ich habe mir ein paar Hazard-Fehler eingezeichnet. Zum Beispiel hier mal ein 1-Hazard-Fehler, hier ein 1-0-Hazard, hier mal ein 0-Hazard-Fehler an der Stelle. Wie sieht denn der Ausgang aus jetzt hier? Na gut, das Flip-Flop speichert hier, das D-Flip-Flop speichert hier immer zur steigenden Flanke, das heißt zu dem Zeitpunkt. Das bedeutet, ich male es einfach mal da unten ein bisschen drüber. Der Schwamm ist vermutlich immer noch nicht da. Schätzungsweise mal. Nee, keiner. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Q-Ausgang betrachte, dann bedeutet es, der Q-Ausgang wird hier zu 1 an der Stelle, das heißt, hier wird das ordentliche Datum übernommen. Dieser Hazard-Fehler interessiert mich gerade überhaupt nicht. Der Hazard-Fehler hier interessiert mich auch überhaupt nicht. Interessant wird es jetzt wieder hier zu dem Zeitpunkt, das heißt, die steigende Flanke hier, wenn wir die 0 übernommen, das heißt, wir gehen auf die 0 zurück. Der Hazard-Fehler interessiert mich auch nicht. Interessant ist es jetzt wieder hier, na gut, hier haben wir auch wieder eine 0. Das heißt, wir haben hier ein schönes, sauberes Datensignal am Ausgang. Das heißt, aus dem gestörten Datensignal am Eingang mit verschiedenen Hazard-Fehlern wird es ein schön ungestörtes Datensignal am Ausgang. Das heißt, ich kann mit diesem D-Flip-Flop wunderbar solche Fehler einfach ausblenden. Na gut. Wir haben ja das RS-Flip-Flop mit seinen zwei Eingängen gehabt, mit Setzen, Rücksetzen, Speichern und dem ungültigen Eingang 1-1. Jetzt könnte man sich überlegen, ob wir das RS-Flip-Flop nicht so modifizieren können, dass wir für 1-1 auch eine gültige Operation haben. Das kann man machen, dann kommt man zum sogenannten JK-Flip-Flop. Das JK-Flip-Flop ist im Prinzip identisch zum RS-Flip-Flop, nur dass J gleich K gleich 1 hier ein gültiger Zustand, eine gültige Variante ist. Also es verhält sich genauso wie das RS-Flip-Flop. Wenn J gleich 0 und K gleich 0 ist, haben wir Speichern. Das heißt, Qn plus 1 ist gleich Qn. Wenn J gleich 1 und K gleich 0 ist, heißt das Setzen. Zum Prinzip J entspricht sozusagen, entspricht hier dem S-Eingang beim S und K entspricht dem R-Eingang. Wenn ich S gleich 0, J gleich 0 und K gleich 1 habe, heißt es rücksetzen, also soweit identisch zum S-Flipflop. Und wenn jetzt beides 1 ist, dann geht dieses Flipflop, dieses JK-Flipflop in den Wechsel- oder Toggle-Mode, das heißt, es ändert einfach jeden Taktzyklus seinen Wert, das heißt, aus Q N plus 1 wird Q nicht von N. Das heißt also, wenn das Flipflop 0 war, wird es 1, wenn es 1 war, wird es 0. Das heißt, neben Speichern, Setzen und Rücksetzen hat es einen vierten Modus, nämlich Wechseln von 0 nach 1 oder von 1 nach 0. Das heißt, wenn ich J und K beide zu 1 setze und dann den Takt anschließe, wird mit jeder aktiven Taktflanke wechselt das Flipflop seinen Zustand von 1 nach 0, von 0 nach 1. Das ist das, was ein JK Master Slave Flipflop macht. Und die JK Master Slave Flipflops sind eigentlich die am weitesten verbreitetsten. Also wir werden, wenn wir jetzt dann mit synchronen Schaltwerken arbeiten, werden wir meistens D-Flipflop benutzen, weil der Entwurf mit D-Flipflop am einfachsten ist. Aber den wenig aufwendigsten Entwurf kriegt man in der Regel mit JK-Flipflops hin, weil die die größten Freiheiten bieten und man damit eigentlich am meisten machen kann. Na gut, wie erreiche ich sowas? Ich kann einen JK-Flipflop sehr einfach aus dem D-Flipflop bauen, indem ich hier diese Schaltung davor setze. Das heißt, ich habe hier mein hier positiv flankengesteuertes D-Flipflop und benutze jetzt diese Schaltung, um mein JK nach D abzubilden. In der Form D ist gleich Q und K nicht oder Q nicht und J. Na gut, das können wir uns auch mal überlegen, was passiert denn hier? Nehmen wir beispielsweise an, wir haben den Speicherzustand J gleich 0 und K gleich 0. Was kommt denn dann raus? Dann kriegen wir raus, D ist Q, K nicht und K nicht wird zu 1, Q und 1. Oder Q nicht und 0. Na gut, ein Q nicht und 0 entfällt. Und das und 1 kann man auch weglassen. Das heißt, D ist nichts anderes als Q. Und damit speichert das Flipflop. Das heißt, dass bei J gleich 0 und K gleich 0 ergibt sich hier aus der Gleichung D gleich Q und das Flipflop speichert. Für J gleich 1 und K gleich 0 ergibt sich D zu J ist gleich 1, K gleich 0, also Q und 1. Oder Q nicht und 1. Das heißt also Q oder Q nicht. Na gut, und Q oder Q nicht ist 1 nach der Boolschen Algebra. Das ist 1. Das heißt also, wenn J gleich 1 und K gleich 0 ist, ergibt sich D zu 1 setzen. Das, was man tun soll. Wenn J gleich 0 und K gleich 1 ist, ergibt sich D zu Q und 0, J, Q und, Moment, sorry, nein, gibt sich Q und 0 oder Q nicht und 0, genau, gerade umgekehrt, und das ist natürlich gerade 0, das heißt, in dem Fall haben wir Rücksetzen, und wenn wir so einen Toggle-Zustand haben, J gleich 1, K gleich 1, dann ergibt sich D zu Q und K nicht. K ist gleich 1, also K nicht ist 0. Oder Q nicht und 1. Und das ist gleich Q nicht. Und damit haben wir den Toggle. Das heißt also, wie man ja sieht, wenn ich J gleich 0 gleich K gleich 0 mache, ergibt sich mit der Schaltung D zu Q speichern. Wenn ich J gleich 1, K gleich 0 mache, ergibt sich D zu 1 setzen. Wenn ich J gleich 0, K gleich 1 mache, ergibt sich D zu 0, rücksetzen. Und wenn ich J gleich 1, K gleich 1 mache, ergibt sich D zu Q nicht, das heißt wechseln. Das heißt, mit dieser einfachen Schaltung kann ich also aus einem D-Flipflop ein JK-Flipflop bauen. Gut, und schließlich als letztes von den Flipflops ist noch ein relativ wichtiges Flipflop. Das T-Master-Slave-Flipflop, das T-Flipflop, T steht für Toggle. Das T-Flipflop benutzt sozusagen diesen Zustand des JK-Flipflops für J gleich 1 und K gleich 1 als permanenten Zustand. Das heißt, das T-Flipflop kennt kein Setzen und es kennt kein Rücksetzen. Es kennt nur zwei Zustände, nämlich einfach speichern oder kippen. Was anderes kennt es nicht. Wenn kann ich einfach bauen, indem ich einfach J und K auf T schalte. Wenn t gleich 0 ist, dann speichert das Flipflop, das heißt Qn plus 1 ist gleich Qn. Und wenn t gleich 1 ist, dann toggelt das Flipflop, dann wechselt es den Zustand, also von 0 nach 1 oder von 1 nach 0. Gut, mit all diesen Flipflops kann man entsprechend synchrone Schaltwerke bauen, sowohl mit RS, JK, D oder T Flipflops, wie man das macht, werden wir in Kürze sehen. Hier nochmal ein Überblick über Flipflop-Typen. Also gänzlich ohne Takt gibt es eigentlich nur eines, das klassische RS-Flipflop, wenn wir es mit NOS oder mit NAND dann gebaut haben, mit all seinen Problemen. Pegelgesteuert haben wir gesehen, na gut, ich kann das RS-Flipflop pegelgesteuert machen, indem ich eben über UND-Gatter diesen C-Eingang dazu baue. Und wenn ich jetzt R und S noch entsprechend beschalte, kann ich auch das D-Flipflop draus bauen. Na gut, in Flankengestalt komme ich dann zu den Master Slave Flipflops. Einmal natürlich das, was wir als erst gebaut haben, das Master Slave RS Flipflop. Daraus kann ich auch ein Master Slave D Flipflop dann bauen, flankengesteuert. Aus dem D Flipflop kann ich ein flankengesteuertes JK Flipflop bauen. Und aus dem JK Flipflop kann ich auch wieder ein flankengesteuertes T Flipflop bauen. Das heißt, wir haben jetzt so eine Übersicht über die verschiedenen Varianten der Flipflop-Typen. Und wenn wir uns jetzt eben dann zu den synchronen Schaltwerken bewegen, werden wir uns aus der Menge hier bedienen, aus der Menge der flankengesteuerten Flipflops. Vorzugsweise, wenn wir das D-Flipflop benutzen, weil man damit der Entwurf am einfachsten ist, weil nämlich D immer gleich Q ist. Bei den anderen Flipflop-Typen ist es ein bisschen komplizierter, aber nicht wirklich viel. Gut. Ein Anwendungsbereich für das D-Flipflop ist natürlich einfach das Register. Also das Register in meinem Prozessor, mit dem ich einfach einen Wert speichere. Zum Beispiel hier ein 8-Bit-Wert, ein 8-Bit-Register, in dem ich 8-Bit speichern kann. Das sind nichts anderes als 8 D-Flipflops sozusagen nebeneinander geschaltet. Der Takteingang von allen 8 D-Flipflops ist einfach miteinander verbunden. Und jetzt habe ich hier meine Datenbits. Hier D0, D1 und so weiter bis D7. Und hier meine Ausgänge. Q0, Q1 bis Q7 und damit kann ich jetzt in diesem Register kann ich jetzt ein Datum speichern. Und zwar hier positiv flankengesteuert, das heißt immer mit der steigenden Taktflanke, wenn ich also hier an C hier eine steigende Flanke habe, immer dann wird das Datum, das hier am Eingang liegt, genommen und wird gespeichert und liegt dann am Ausgang zur Verfügung, so lange, bis die nächste steigende Taktflanke kommt und ein neues Datum genommen wird. Das heißt, mit diesen D-Flip-Flops, mit diesen flankengesteuerten D-Flip-Flops, kann ich jetzt eben in der Kombination von 8 solcher D-Flip-Flops mir ein elementares Register bauen, indem ich zum Beispiel im Prozessor in der ALU einfach einen Wert speichern kann. Und der Steuereingang ist der Takteingang und immer zum Beispiel hier mit der steigenden Taktflanke kann dann ein neuer Wert in das Register übernommen werden. Das ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, eben zum Einsatzbereich für dieses D-Flip-Flop hier. Wozu wirklich flankengesteuerte Flipflops gut sind und was für einen Vorteil sie gegenüber pegelgesteuerten Flipflops haben, möchte ich Ihnen hier in diesem einfachen Beispiel zeigen. Ich habe hier ein Schieberegister gebaut. Ein Schieberegister ist ein Register, bei dem ich sozusagen einen Wert von links reinschiebe und nach rechts durchschieben kann. Zwei Implementierungen des Schieberegisters. Einmal links mit flankengesteuerten Flipflops, rechts mit pegelgesteuerten Flipflops. Die Funktionsweise ist denkbar einfach von so einem Schieberegister. Ich fange also hier an. Ich habe als erstmal meinen Takt, klar, mein C, der ist mit allen verbunden. Alle Flipflops haben den gleichen Takt. Und dann habe ich meinen Dateneingang, den Wert, den ich reinschieben möchte. Und das Schieberegister realisiere ich relativ einfach, indem ich sozusagen einfach hier vom Ausgang eines Flipflops auf den Eingang des nächsten Flipflops gehe. Das heißt also, wenn ich hier eine 1 habe, wird sie im nächsten Takt da reingeschoben. Wenn ich da eine 1 habe, wird sie im nächsten Takt da reingeschoben und so weiter. Können wir mal schauen, ob das funktioniert. Wir betrachten nur mal den linken Teil zunächst mal. Also okay, wir takten mal. Solange hier 0 ist, passiert hier gar nichts. Jetzt lege ich hier mal eine 1 an. Und schauen Sie mal im linken Teil, was passiert. Na gut, sobald ich eine steigende Taktflanke habe, wird das erste Flipflop gesetzt. Bei der nächsten steigenden Taktflanke wird das zweite Flipflop gesetzt. Bei der nächsten steigenden Taktflanke das dritte Flipflop und jetzt bleibt das Ganze gesetzt. Das heißt, ich habe sozusagen die 1, die hier anliegt, ist komplett reingeschoben. Und jetzt kann ich auch eine 0 reinschieben, wenn ich hier wieder eine 0 mache. Mit der ersten Taktflanke kommt die 0 dahin. Mit der zweiten Taktflanke kommt die 0 dahin. Mit der dritten Packflanke kommt die 0 dahin. Ich kann auch mal eine einzelne 1 durchschieben, auch kein Problem. Ich lege also meine 1 an, übernehme die hier. Jetzt mache ich den Eingang wieder zu 0 und jetzt schiebe ich diese einzelne 1 durch meinen Flipflop, durch mein Register durch. Jetzt landet die 1 hier. Jetzt landet sie da unten und dann ist er rausgeschoben. Das heißt also ein relativ einfaches Funktionsprinzip. Ich habe also sozusagen einen Dateneingang, der geht auf mein erstes Flipflop. Den Ausgang meines ersten Flipflops verbinde ich mit dem Eingang des zweiten Flipflops. Den Ausgang des zweiten Flipflops mit dem Eingang des dritten Flipflops. Also diese Ecke da hinten ist etwas störend von der Lautstärke. Ja, genau die, ja, genau, genau diese Ecke hier. Ja, auf die meine ich. Genau, danke. Wie gesagt, damit kann ich also so sehr einfach ein Schieberegister bauen. Jetzt können wir uns mal anschauen, rechts ist die Konstruktion mit pegelgesteuerten Flipflops. Und wir können mal schauen, was passiert, wenn ich hier eine 1 reinschieben möchte. Ich lege eine 1 an. Na gut, dann habe ich das Problem, sobald ich meinen Taktpegel zu 1 gehe, das sind ja pegelsensitive Flipflops, werden alle drei Flipflops hintereinander gesetzt. Und daran ändert sich auch nichts mehr. Und sobald ich eine 0 versuche reinzuschieben, sobald der Pegel 1 ist, ist es transparent, geht einfach die 1, 0 geht einfach durch. Das heißt, es ist einfach schlichtweg nicht brauchbar. Dadurch, dass eben dieses Flipflop nicht nur in einem einzigen Moment sein Datum übergibt, sondern über eine ganze Zeitspanne, kann ich hier das gar nicht bauen. Das heißt, dieses sehr einfache Schieberegister, das ich mit den flankengesteuerten Flipflops sehr einfach bauen kann, funktioniert so mit den pegelgesteuerten Flipflops überhaupt nichts. Das heißt, allgemein gilt, sequenzielle Schaltungen bauen wir eben mit flankengesteuerten Flipflops, weil wir mit den pegelgesteuerten Flipflops die Zustände einfach nicht dauerhaft speichern können, weil wir haben einfach ein ganzes Fenster, bei denen die immer transparent sind und während dieses Fensters passieren alle unmöglichen Dinge. Das heißt zum Beispiel auch hier an dem Bild zu sehen, wenn ich jetzt hier statt einem Flanken ein pegelgesteuertes D-Flipflop gehabt hätte, dann hätte ich diese Störung hier zum Beispiel voll mitbekommen, also diese Störung hätte sich voll ausgewirkt und auch diese Störung hätte sich zumindest teilweise bis dahin ausgewirkt. Dadurch, dass das Flipflop eigentlich als pegelgesteuert ist, während diese ganzen Zeitflanken hier transparent gewesen wäre, während das flankengesteuerte Flipflop eben nur in dem Fall zum Beispiel auf die steigende Flanke oder im anderen Fall auf die fallende Flanke schaut. Ja? Das pegelgesteuerte Flipflop ist erstmal einfacher im Aufbau. Wir haben ja gesehen, ich brauche ein Master, ich brauche ein bisschen zwei pegelgesteuerte und einen flankengesteuert zu bauen. Und es gibt durchaus Anwendungen, wo man das benutzen kann, wo es einem nicht interessiert letztendlich, wenn ich einen Wert nur festhalten möchte für eine bestimmte Zeit. Dann interessiert mich das, mich davor nicht interessiert, was passiert. Also zum Beispiel, ich habe hier ein gestörtes Signal, wie auch immer. Und ich weiß aber, ab einer bestimmten Zeit ist es jetzt gültig. Hier ist es ein schönes, gültiges Signal. Dann sorge ich einfach dafür mit meinem C-Signal, dass ich mein C-Signal erst nach der Störung aktiv mache, sozusagen dann aktiviere, dass das Flipflop speichert. Ich müsste eigentlich andersrum zeichnen, bei dem wir es bisher gemacht haben. Das heißt, ich lasse das Flipflop hier transparent. Und jetzt gehe ich in den Speicherzustand oder umgekehrt. Das heißt, nur wenn ich einen bestimmten Zeitraum habe, über den ich einen Wert stabil halten möchte, dann kann ich ein pegelgesteuertes Flipflop gut benutzen. Wenn es darum geht, solche Zustände weiterzuschalten, dann sind die einfach zu lange offen. Diese Transparenz, die schadet einfach da. Aber wie gesagt, wenn Sie nur mal einen Wert einfangen wollen oder irgendwann eine Störung überbrücken wollen, dann können Sie auch noch weiter ein sogenanntes Latch nehmen. Also diese pegelgesteuerten Flipflops, die heißen auch noch Latches. Auch noch ein anderer Name für die Dinger. Gut, damit wäre ich am Ende der asynchronen Schaltwerke. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip alle Voraussetzungen, um uns mit den synchronen Schaltwerken auseinanderzusetzen. Und zwar hier mal die Gliederung, was wir jetzt machen wollen. Das ist, was uns im Prinzip wohl auch bis zum Ende der Vorlesung jetzt beschäftigt. Ich denke mal, da werden wir 3 Vorlesungen für brauchen. Mal schauen, wie wir zeitlich hinkommen. Ja, wir wollen uns erstmal synchrone Schaltwerke angucken und ihre Verwandtschaft zu den Automaten betrachten, die wir in der theoretischen Informatik kennen. Und werden eben sehen, dass synchrone Schaltwerke und Automaten aus der theoretischen Informatik praktisch nahezu das Identische sind. Also dass man mit der Automatentheorie aus der theoretischen Informatik sehr gut synchrone Schaltwerke beschreiben kann. Wir werden dann, was wir bei den synchronen Schaltwerken haben, Automaten mit Ausgabe betrachten. Wir werden uns Darstellungsformen anschauen, Beispiele endlicher Automaten, Eigenschaften endlicher Automaten, und dann werden wir hingehen, wie entwerfe ich denn die Dinger, wie entwerfe ich solche Automaten und wie kann ich sie realisieren. Gut, also was wir bisher gemacht haben, wir haben asynchrone Schaltwerke betrachtet, wir hatten also eine Rückkopplung, wobei die Rückkopplung nicht getaktet war, das heißt Zustandswechsel erfolgt spontan bei Änderung der Eingabe. Was wir jetzt machen, wir fügen jetzt sozusagen, wir haben immer noch rückgekoppelte Schaltnetze, aber als Rückkopplung benutzen wir jetzt, ich muss hier wechseln, als Rückkopplung benutzen wir jetzt Speicherglieder. Speicherglieder, die einen Takteingang haben, und zwar flankengesteuert. Das heißt, die Zustandsänderung wird immer nur bei einer gewissen Taktflanke, genommen. Das heißt, ich habe hier ein Taktsignal und zum Beispiel immer nur die steigende Taktflanke in dem Beispiel. Immer die steigende Taktflanke führt dazu, dass ich einen Zustandswechsel bekomme. Oder auch die Fallen, je nachdem, welche Art von Flipflops ich verwende. Das heißt, der Übergang vom Zustand zum Folgezustand erfolgt immer getaktet bei der aktiven Taktflanke. Das bedeutet eben auch, alle Störungen, die ich habe, zwischen diesen beiden Flanken, sind irrelevant. Die spielen für den Folgezustand keine Rolle. Das heißt, nehmen wir beispielsweise an, ich habe eben meine steigende Taktflanke hier, dann bedeutet das, jetzt kann danach alle möglichen Störungen auftreten, das ist mir völlig egal, solange die Störungen nur abgeklungen sind, bis die nächste steigende Taktflanke kommt. Das heißt, letztendlich meine minimale Taktperiode oder meine maximale Taktfrequenz, die ich habe, berechnet sich letztendlich aus der maximalen Dauer meiner Störungen, meiner Hazardfehler, meiner Wettläufe, die ich haben kann. Gut. Naja, und wenn wir mal in die theoretische Informatik reinschauen, in der theoretischen Informatik gibt es das Modell der endlichen Automaten. Endliche Automaten beschreiben, zumindest die im zweiten Semester sind, die müssten schon was von Automaten gehört haben, die im ersten Semester sind die vermutlich noch nicht, Automaten beschreiben im Prinzip genau den Übergang von Zuständen. Das Automaten bestehen aus Zuständen und Übergängen der Zustände, im Prinzip genau das, was auch Schaltwerke tun. Nur verhalten sich Automaten eben natürlich theoretisch ideal, das heißt, die Zustandsübergänge sind kontrolliert. Bei den asynchronen Schaltwerken haben wir gesehen, die Zustandsübergänge sind nicht unbedingt kontrolliert, das heißt, wir können zwar auch asynchrone Schaltwerke mit Automaten beschreiben, aber sie verhalten sich vielleicht dann doch etwas anders, weil wir Wettläufe und Hazardfehler haben. Synchrone Schaltwerke sind aber hinsichtlich ihres Verhaltens so stabil, dass sie wirklich sich ideal durch das Modell der endlichen Automaten aus der theoretischen Informatik darstellen lassen. Und deswegen ziehen wir das einfach ran. Und ich gehe mal einfach her, ich definiere zunächst mal endlichen Automaten. Endlicher Automat A ist zunächst mal nichts anderes als ein Vier-Tuppel, besteht aus vier Komponenten, nämlich dem Eingabealphabet X, bestehend aus einer Menge von Eingabevektoren, das ist im Prinzip die Eingabe, die ich habe, einer Zustandsmenge, einer Menge von Zuständen, bestehend aus Zustandsvektoren, das sind alle möglichen Zustände, die man Automat annehmen kann. Und dann eine Überführungsfunktion f, die einfach angibt, wie geht ein Zustand in den anderen Zustand über. Das heißt, f definiert mir eine Abbildung x kreuz z nach z, das heißt, aus der aktuellen Eingabe und dem aktuellen Zustand wird ein neuer Zustand gebildet. Und dann gibt es noch ein z-Alpha. Das ist einfach der Initialzustand des Automaten, das heißt der Zustand, in dem der Automat am Anfang ist. Das ist also relativ einfach. Kann man noch mal ein kleines einführendes Beispiel machen. Gucken, wie ist denn die Belegung der Tafel? Die hintere sieht ganz gut aus. Also ich habe zum Beispiel eine Zustandsmenge, ganz einfach, eine Zustandsmenge von Z, bestehen aus zwei Zuständen, zum Beispiel Zustand 0 und den Zustand 1. Und ich habe ein Eingabealphabet X, bestehend aus den Eingaben 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1, also 2-Bit zum Beispiel, das sind die entsprechenden Eingabevektoren. Und dann könnte ich zum Beispiel eine Überführungsfunktion haben, F, die mir sagt, naja gut, wenn ich im Zustand 0 bin, und die Eingabe 0, 0 habe, dann gehe ich in den Zustand 1 über. Wenn ich im Zustand 0 bin und die Eingabe 0, 1 habe, dann bleibe ich im Zustand 0 und so weiter. Und mein Initialzustand Z-Alpha sei 0. Das ist mein Zustand, in dem ich starte. Damit habe ich einen endlichen Automaten beschrieben. Und Sie sehen, das ist im Prinzip nichts anderes, als das, was ein Schaltwerk macht. Das hat einen Startzustand, der natürlich, den wir irgendwie definieren müssen. Es hat eine Überführungsfunktion. Diese Überführungsfunktion, dieses F ist nichts anderes als unsere Rückkopplung, die wir bisher hatten. Also wir haben sozusagen die Menge der Eingabealphabet, das sind unsere bisherigen Eingangsvariablen, die wir in unseren Automaten, unseren Schaltwerken hatten. Wir haben die Zustandsmenge, das ist die Menge der Zustände, die wir in unseren Schaltwerken haben. Wir haben die Überführungsfunktion, das ist einfach nichts anderes als die Rückkopplungsfunktion, die wir eingebaut haben, um Z plus aus Z zu berechnen. Na gut, ein Initialzustand ergibt sich normalerweise einfach dadurch, dass ich meine Speicher irgendeinen Startzustand haben, der bei den asynchronen Schaltwerken durchaus undefiniert zunächst mal ist. Das ist im Prinzip nichts anderes. Damit, mit diesem Viertuple, kann ich einen endlichen Automaten definieren. Na gut, bei uns, diese Automaten haben im Prinzip noch keine Ausgabe. Das heißt, da gibt es nur Zustände. Unsere Schaltwerke haben noch Ausgaben. Das heißt, wir brauchen Automaten mit Ausgabe. Und da gibt es zumindest grob unterteilt zwei Typen, den sogenannten Moore-Typ-Automaten und den Mealy-Typ-Automat. Die unterscheiden sich ein bisschen im Ausgabeverhalten. Wir fangen mal im Einfacheren an. Der Moore-Automat ist jetzt statt zu 4-Tuppel in 6-Tuppel. Das heißt, zu unseren vier Elementen, die wir schon kennen, nämlich Eingabealphabet, Zustandsmenge, Überführungsfunktion, Initialzustand, kommt jetzt noch ein Ausgabealphabet Y hinzu. Y beschreibt also sozusagen alle möglichen Ausgaben, die mein Automat annehmen kann. Und ist natürlich eine Ausgabefunktion G, die jetzt diese Ausgabe berechnet, und zwar aus dem Zustand. Das heißt, G berechnet aus dem aktuellen Zustand die Ausgabe. Das heißt, ich füge einfach hier an der Stelle jetzt noch eine Ausgabe hinzu. Zum Beispiel hier meine Ausgabe. Machen wir nur eine Variable, einfach mal 0 oder 1 sollte meine Ausgabe sein. Und dann sage ich hier, naja gut, im Zustand 0 gehe ich nach 0, 0 nach 1. Im Zustand 0 gehe ich nach 0, 1 nach 0. Und das füge ich einfach hinzu noch. Okay, im Zustand 0 sei meine Ausgabe 0. Und im Zustand 1 sei meine Ausgabe 1. Zum Beispiel, wie gesagt, die Ausgabe hängt nur vom Zustand ab. Das heißt, zusätzlich zu meiner Überführungsfunktion, die ich von meinem Automaten habe, habe ich jetzt noch eine Ausgabefunktion, die mir einfach aus meinem Zustand eine Ausgabe berechnet. Auch das kennen wir im Prinzip von unseren Schaltwerken. Bei unseren Schaltwerken haben wir im Prinzip auch zwei Schaltnetze. Jedes Schaltwerk, das wir betrachtet haben, bestand aus zwei Schaltnetzen. Ein Überführungsschaltnetz, das sozusagen aus dem aktuellen Zustand den neuen Zustand berechnet, das ist die Überführungsfunktion des Automaten. Und einem Ausgabeschaltnetz, das die Ausgabe berechnet, und das ist die Ausgabefunktion. Hier ist das Ganze nochmal sozusagen als Schaltnetz, als Schaltwerk dargestellt. Das heißt, wir haben hier unsere Speicherglieder, das wird unser Flipflop sein. Wir haben unser Eingabealphabet, das über X hier reinkommt. Wir haben unseren aktuellen Zustand aus der Zustandsmenge Z. Die Überführungsfunktion bildet aus der aktuellen Eingabe und dem aktuellen Zustand den neuen Zustand, der dann mit dem Taktsignal einfach übernommen wird. Und aus dem aktuellen Zustand bilden wir jetzt auch über ein zweites Schaltnetz G von Z die Ausgabe. Das ist der Moore-Automat. Wir sehen hier als Definitionsmerkmal des Moore-Automaten, die Ausgabe hängt nur vom Zustand ab. Wir sehen hier, die Ausgabe hängt nicht von der aktuellen Belegung der Eingangsvariablen ab. Die Eingangsvariablen wirken sich nur indirekt über Zustandsänderungen auf die Ausgabe aus. Und das ist genau der Unterschied zum Mealy-Automaten. Bei Mealy-Automaten ist es nämlich so, dass es die Ausgabe nicht nur vom Zustand, sondern auch direkt noch von der Eingabe abhängt. Das heißt, der Anfang ist völlig identisch. Das heißt, wir haben ein Eingabealphabet, eine Zustandsmenge, Überführungsfunktion, Initialzustand, ein Ausgabealphabet und jetzt aber eine Ausgabefunktion, die nicht Z nach Y abbildet, sondern X kreuz Z nach Y. Das heißt, die Ausgabe wird gebildet aus dem aktuellen Zustand und der aktuellen Eingabe. Das ist der Mealy-Automat. Das heißt, ich habe beim Moore-Automaten praktisch eine feste Zuordnung. Jeden Zustand ist eine Ausgabe zugeordnet, so wie ich es hier gemacht habe. Bei einem Mealy-Automaten muss ich noch die Eingaben mit berücksichtigen. Das heißt, beim MIDI-Automaten könnte ich jetzt einfach hier sagen, okay, wir sind im Zustand 0 und bei 0,0 geben wir nach 1 und dabei geben wir eine 1 auch aus und bei 0,1 geben wir nach 0 und wir geben auch eine 0 aus. Das heißt, ich kann die Ausgabe nicht nur vom Zustand abhängig machen, sondern auch von meiner aktuellen Eingabebelegung. Das heißt, der MIDI-Automat ist da etwas flexibler als der Moore-Automat. Nur so zur Vertiefung, ein bisschen brauchen Sie nicht zu merken, ist auch nicht relevant für den Stoff. Es gibt im Prinzip sogar zwei MIDI-Automaten. Es gibt einen MIDI-Automat erster Art und einen zweiter Art. Der MIDI-Automat erster Art bildet die Ausgabe aus dem aktuellen Zustand der Eingabe und der zweite Art bildet die Ausgabe aus dem Folgezustand und der Eingabe. Der MIDI-Automat zweiter Art ist der, der bei asynchronen Schaltwerken in der Regel vorliegt, weil eine Zuständigung sofort erfolgt. Der MIDI-Automat erster Art ist der, der bei synchronen Schaltwerken vorliegt. Das ist noch so eine kleine Vertiefung, es gibt noch diesen kleinen Unterschied. Das heißt also jetzt wieder auf Schaltwerke abgebildet, sieht ein MIDI-Automat so aus, praktisch identisch zu einem Moore-Automaten. Wir haben wieder unsere Speicherglieder, wir haben unsere Überführungsfunktion, wir haben unsere Ausgabefunktion. Allerdings habe ich jetzt eben hier bei der Ausgabefunktion nicht nur diesen Pfeil hier, sondern ich habe auch diesen Pfeil da. Das heißt also, die Ausgabe hängt nicht nur vom aktuellen Zustand, sondern auch vom Eingabevektor ab. Das ist letztendlich der Unterschied. Gut. Naja, damit haben wir zunächst mal also sozusagen unsere Automatentypen definiert. Wir haben, denke ich mal, ganz gut gesehen, dass das theoretische Konzept der Automaten gut passt, um Schaltwerke, insbesondere auch synchrone Schaltwerke, zu beschreiben. Wir haben die Idee der Ausgabe hinzugefügt zu den Automaten und haben eben unterschieden den Moore-Automaten, den etwas einfacheren Moore-Automaten vom etwas komplexeren MIDI-Automaten. Na gut, die Frage ist, wie kann ich jetzt Automaten darstellen? Ich meine, ich habe hier schon ein bisschen mich hier so durch die Gegend laviert mit irgendwelchen Syntaxen hier. Im Prinzip aber haben wir die Darstellung, wie man Automaten darstellt, schon bei den asynchronen Schaltwerken gesehen. Dort haben wir nämlich einmal einen Graph oder wir haben Tabellen abgebildet und genau das kann man nämlich entsprechend machen. Das eine nenne ich eben den Automatengraphen, das andere die Automatentabelle. Der Automatengraph, den haben wir jetzt, wie gesagt, bei den asynchronen Schaltwerken auch schon gesehen, ist eine sehr anschauliche Form, in der ich einfach die einzelnen Zustände durch Kreise darstelle, also zum Beispiel der Zustand ZI und der Zustand ZJ werden einfach durch Kreise dargestellt und die Zustandsübergänge werden durch Kanten dargestellt. Das sind also die Kanten. Das heißt, im Prinzip heißt das nichts anderes. Hier, es existiert ein Zustandsübergang von ZI nach ZJ unter der Eingabebelegung XY. Das ist nichts anderes, was will. Das heißt also, allgemein definiert heißt es bei einem Automatengraphen, jeder Zustand Z aus der Zustandsmenge wird genau durch einen Knoten in meinem Graphen repräsentiert. Zwei Knoten, ZI und ZJ, werden genau dann durch eine mit X markierte Kante verbunden, wenn gilt, ZJ von F von X, ZI, ZJ ist gleich F von X, ZI, das heißt also, wenn ZJ der Folgezustand von ZI unter der Eingabebelegung X ist. Und diese Markierung, die ich dahin male, also diese Markierung, die mir eben sagt, okay, ich habe den Übergang von ZI nach ZJ, das nennt man auch noch das Kantengewicht. Im Prinzip aber, denke ich mal, eine sehr, sehr anschauliche Darstellung. Das heißt also, ich kann einfach sehr schön übersichtlich normalerweise eben die Zustände und die Zustandsübergänge darstellen. Ein ganz besonderer Zustandsübergang beim Automatengraphen ist die sogenannte Eigenschleife, das heißt ein Zustand, der wieder in sich selber übergeht. Wenn also ZJ gleich F identisch ist zu ZI in dem Fall, also wenn ZI durch F von X ZI wieder in ZI abgebildet wird, dann spreche ich von einer Eigenschleife, das heißt, wenn der Zustand sozusagen wieder in sich selbst zurückgeführt wird. Gut, wie stelle ich jetzt den Unterschied zwischen Moore- und MIDI-Automaten im Graphen dar? Na ja gut, das ist relativ einfach. Da beim Moore-Automaten eine Ausgabe nicht von der Eingabe abhängt, kann ich die Ausgabe dem Zustand zuordnen und damit kann ich die Ausgabe einfach zum Zustand schreiben. Dazu gibt es in der Regel zwei verwendete Notationen. Das eine ist die, dass ich sozusagen mit im Kreis schreibe, zum Beispiel durch einen Strich getrennt, oben den Zustand, unten die zugehörige Ausgabe des Zustandes. Oder ich kann es wie rechts machen, ich schreibe nur den Zustand in meinen Knoten rein und schreibe dann die Ausgaben im Zustand einfach drunter. Beim Mini-Automaten kann ich es nicht mehr so machen. Da muss ich jetzt sozusagen die Ausgabe an die Kante schreiben, weil die Ausgabe auch von der Eingabe abhängt. Wird jetzt die Notation an der Kante etwas umständlicher. Das heißt also, hier habe ich zum Beispiel eine Kante. Es geht von ZI nach ZJ unter der Bedingung, dem Kantengewicht XY. Und hier schreibe ich jetzt einfach noch die Ausgabe Y hinzu, die sich daraus berechnet, dass ich eben die Ausgabefunktion H von XY und ZI bilde. Das heißt also, hier schreibe ich die Ausgabe nicht in meinen Zustand rein, sondern ich schreibe die Ausgabe zusammen mit der jeweiligen Eingabe einfach an die Kante hin. Ich denke, das wird einfach ein bisschen klarer, wenn man ein paar Beispiele macht. Das sind Beispiele für ziemlich sinnfreie Automaten. Die haben wir mal links den Moore-Automaten, einen Moore-Automaten betrachten, mit vier Zuständen. In der Notation oben der Zustand, unten die Ausgabe. Das heißt, wir haben hier, wir starten zum Beispiel im Zustand 0, der Initialzustand sei Zustand 0. Und Sie sehen, im Zustand 0 geben wir immer eine 1 aus. Und solange die Eingabe x gleich 1 ist, bleiben wir in unserem Zustand 0. Sobald die Eingabe x gleich 0 wechselt, wechseln wir in den Zustand 1. Der Zustand 1 hat als Ausgabe eine 0. Na gut, hier jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 1 habe, wechsle ich hier in den Zustand 2. Zustand 2 habe ich die Ausgabe eine 1. Wenn ich dann wieder eine 1 habe, wechsle ich wieder in den Zustand 1 und so weiter. Wenn ich 0 habe, wechsle ich in den Zustand 0 zurück. Wenn ich hier eine 0 habe, wechsle ich zum Beispiel in den Zustand 3. Dort verbleibe ich, solange ich eine 1 habe. Wenn ich eine 0 habe, wechsle ich wieder in den Zustand 4. Dort verbleibe ich, solange ich eine 1 habe. Wenn ich eine 0 habe, wechsle ich wieder in den Zustand 0 zurück. Die Ausgaben, wie gesagt, fest zugeordnet. Zustand 0 hat immer die Ausgabe 1, Zustand 1 hat immer die Ausgabe 0, Zustand 2 hat immer die Ausgabe 1, Zustand 3 hat immer die Ausgabe 0 und Zustand 4 hat immer die Ausgabe 0. Das heißt, wir können uns manchmal überlegen, was würde passieren, wenn wir jetzt diesen Automaten als synchrones Schaltwerk realisieren und beständig eine 0 anlegen, dann würde das bedeuten, na gut, nehmen wir an, wir würden in dem Zustand starten, wir würden einfach ständig als Eingabe eine 0 anlegen und dann können wir überlegen, die entsprechende Flanke, das heißt die steigende Taktflanke, das heißt die sensitive Flanke unseres Zustandsspeichers, würde bedeuten, wir fangen mit 0 an, Zustand 0. Bei der nächsten steigenden Taktflanke gehen wir in Zustand 1. Bei der nächsten steigenden Taktflanke gehen wir in Zustand 3. Bei der nächsten steigenden Taktflanke gehen wir in Zustand 4. Bei der nächsten steigenden Taktflanke gehen wir in Zustand 0. Dann wieder 1, 3, 4, 0. Und im Ausgabeverhalten würden wir einfach haben, wir würden eine 1, bei dem ersten Taktzug ist eine 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Das heißt, also bei der ersten steigenden Taktflanke, wenn wir da anfangen, also wir würden praktisch, ich kann es mal hinmalen, wie das Ausgabeverhalten hier aussehen würde. So mein Takt. X sei immer 1, immer 0, das heißt konstant, X sei konstant 0. Dann fangen wir also, nehmen wir die Ausgabe Y an, das heißt, wir seien auch im Zustand 0, das heißt, wir haben hier eine 1. Also hier fangen wir an, wir haben eine 1. Nehmen wir an, wir haben eine 1, das ist unser Startzustand. Dann haben wir die steigende Taktflanke. Mit der steigenden Taktflanke gehen wir vom Zustand 0 da in den Zustand 1 über. Zustand 1 hat die Ausgabe 0. Also hier waren wir jetzt im Zustand 0, hier sind wir jetzt im Zustand 1. Mit der nächsten steigenden Taktflanke, mit der steigenden Taktflanke, gehen wir jetzt in den Zustand 3 über. Die Ausgabe ändert sich nicht. Mit der nächsten steigenden Taktflanke hier gehen wir jetzt in den Zustand 4 über. Die Ausgabe ändert sich nicht. Mit der nächsten steigenden Taktflanke gehen wir jetzt wieder in den Zustand 0. Die Ausgabe wird zu 1. Jetzt sind wir wieder im Zustand 0. Mit der nächsten steigenden Taktflanke gehen wir wieder in den Zustand 1 über, das heißt, die Ausgabe wird zu 0 und das wiederholt sich jetzt periodisch. Im Prinzip habe ich sozusagen hier jetzt eine gewisse Impulsfolge generiert mit dem Automaten. Wenn ich permanent eine 1 anlegen würde, ist es relativ einfach, dann würde man einfach im Zustand 0 verharren, für immer. Und na gut, wenn ich mich erstmal mit einer 0 hierhin geschafft habe und eine 1 anlegen würde, würde ich ständig zwischen 1 und 2 wechseln. Das heißt also ständig hier da die Ausgabe zwischen 0 und 1 wechseln. Das heißt, es gibt verschiedene Modelle, wie dieser Automat entsprechend reagiert. Man kann es einfach durchspielen. Das Schöne ist von diesen Automatengraphen, dass die eigentlich recht anschaulich das Ganze darstellen. Das rechts ist jetzt ein Automatengraph für einen MIDI-Automaten, der nicht identisch ist zu dem linken, der nicht das gleiche Verhalten hat, auch relativ sinnfrei. Einfach nur als Beispiel, um zu zeigen, dass eben jetzt hier die Ausgabe von der Eingabe abhängt. Das heißt, wir sind im Zustand 0 und unter der Eingabe 0 geben wir in den Zustand 1 und geben dabei auch eine 0 aus. Hingegen, wenn wir eine 1 haben, dann gehen wir in den Zustand 3 und geben auch eine 0 aus in dem Fall. Im Zustand 1 haben wir jetzt ein unterschiedliches Verhalten. Wenn wir im Zustand 1 als Eingabe eine 1 haben, gehen wir in den Zustand 2 und geben dabei eine 0 aus. Wenn wir im Zustand 1 sind und eine 1 haben, dann gehen wir in den Zustand 0 zurück und geben dabei eine 0 aus. Na gut, das kann jetzt jeder hier für diesen Automaten auch durchspielen. Und Sie sehen natürlich, dass im Prinzip die Ausgabe bei einem MIDI-Automaten empfindlicher ist. Bei einem Moore-Automaten ist es so, dass wenn sich während zwei aktiver Taktflanken, also während zweier solcher Taktflanken hier, sich die Eingabe ändert, die Ausgabe stabil bleibt. Die ändert sich nicht, weil die Ausgabe nur vom Zustand abhängt. Wenn beim MIDI-Automaten zwischen zwei aktiven Taktflanken sich die Eingabe ändert, ändert sich auch die Ausgabe, weil die Eingabe direkt auf die Ausgabe wirkt. Das heißt, der MIDI-Automat ist natürlich etwas anfälliger, die Ausgabe hält die Ausgabe nicht so stabil wie ein Moore-Automat. Dafür ist er flexibler, man kann mit weniger Zuständen in der Regel die Probleme lösen. Das ist jetzt einfach eine Frage der Vor- und Nachteile. Gut, schauen wir uns einfach mal an, bei so Automatengraphen, da kann man ein bisschen Vereinfachungen, man kann eine Reihe von Vereinfachungen in Automatengraphen durchführen. Zum Beispiel kann ich nämlich parallele Kanten zusammenfassen. Hier sind die Kanten jetzt mal in Form ihrer Minterme dargestellt, also XI nicht, XJ, na, X1 nicht, X ist 0 nicht, im Prinzip einfach bedeutet, steht für 0, 0. Wie gesagt, wenn hier in der Kante jetzt steht, X1 nicht, X0 nicht, bedeutet das, entspricht einfach einem 0, 0. Wenn also X1 nicht gleich 0 und X0 nicht gleich 0 ist, dann haben wir die Übergänge anstelle der Werte. 0, 0 oder 0, 1 sind einfach die zugehörigen Minterme jetzt einfach dargestellt. Wenn hier zum Beispiel stehen würde, x1, x0 nicht, dann würde das bedeuten, das entspricht einfach einer 1, 0 Belegung. x1 gleich 1, x0 nicht gleich 0. Gut, wenn wir jetzt hier mal diesen Automaten betrachten, der jetzt hier ein Moore-Automat ist, wie man deutlich sieht, weil die Ausgabe hier immer im Zustand zugeordnet ist, dann können Sie sehen, wir haben zum Beispiel hier parallele Kanten. Wir gehen hier einmal zum Beispiel im Zustand Z0 unter 0, 0, also X1 nicht, X0 nicht, gehen wir in den Zustand Z1 und unter 0, 1, X1 nicht, X0 gehen wir auch in den Zustand 1 und die Kante kann man natürlich zusammenfassen, also aus diesen beiden Kanten hier können wir eine machen. Und diese eine Kante bezeichnen wir dann einfach dann mit der Oder-Verknüpfung der entsprechenden Minterme, nämlich x1 nicht, x0 nicht oder x1 nicht, x0. Das ist auch logisch, einfach die Oder-Verknüpfung dieser beiden Terme. Wir haben hier noch mehrere parallele Kanten. Wir haben hier unten noch eine parallele Kante hier, also zwei parallele Kanten. Die beiden können wir zusammenfassen. In die hier, die können wir in die zusammenfassen, indem wir einfach haben x1, x0 oder x1 nicht, x1, x0 nicht, sieht man unten nicht mehr, das habe ich übermalt hier, x1, x0 nicht oder x1, x0, das sind genau die beiden, die hier stehen. Und dann haben wir hier noch zwei parallele Kanten, obwohl die nicht parallel gemalt sind, aber es sind natürlich parallele Kanten. Sie führen vom gleichen Start in den gleichen Folgezustand, also parallele Kanten heißt immer Kanten, die vom gleichen Start in den gleichen Folgezustand führen. Die beiden kann ich auch zusammenfassen in x1, x0 nicht oder x1 nicht, x0 nicht. Gut, wenn ich das so gemacht habe, dann kann ich natürlich jetzt auch noch meine Kantengewichte etwas vereinfachen. Das heißt, wenn ich das Ganze hier schon mal, wenn ich mal diesen Term hier mal betrachte, Da habe ich also stehen, x1 nicht, x0 nicht oder x1 nicht, x0. Sagen wir mal das hier. Na gut, da kann ich im Prinzip ein x1 nicht ausklammern. Das ist gleich x1 nicht und x0 nicht oder x0. Na gut, und x0 nicht oder x0 ist 1. Das heißt, es ist nichts anderes als x1 nicht. Das heißt, ich kann im Prinzip hier durch Anwendung der Boolschen Algebra, Absorptionsgesetz etc., wenn ich noch vereinfachen kann, einfach sagen, hier, das ist das gleiche wie x1 nicht. Und das kann ich im Prinzip auch für die anderen machen. Das habe ich jetzt hier mal nochmal dargestellt. Also der linke Graph, hier der rechte Graph, hier ist identisch hier zu dem linken Graphen. Und jetzt hier die Vereinfachung, einfach mal hier, das, was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Diese Zusammenfassung hier. Entsprechend hier haben wir auch eine Zusammenfassung, x1, x0 nicht oder x1, x0. Dann kann ich natürlich x1 rausziehen, bleibt einfach nur x1 übrig. Und hier unten habe ich x1, x0 nicht oder x1 nicht, x0 nicht. Dann kann ich x0 nicht rausziehen, es bleibt x1 oder x1 nicht übrig und vereinfacht sich zu x0 nicht. Ich meine, dass das funktioniert, kann man sich auch dadurch überlegen, dass wir einfach mal jetzt statt der Minterme einfach mal wieder die Werte hinschreiben. Mal gucken, dass ich mal ein bisschen Platz schaffe. Ja, falsch. Schauen wir einfach mal die Kante da an. Ich zeichne mal raus. Wir hatten also die Kante, diese Kante. Wir haben hier den Übergang, das ist der Zustand Z0. Das ist der Zustand Z1. Und wir haben hier einen Übergang von Z0 nach 1 und dann 0,0. Also x1 nicht, x0 nicht. Das heißt also unter 0,0 gehen wir dahin. Oder x1 nicht, x0. Das heißt 0,1. Das sind die beiden Möglichkeiten. Das heißt, wir gehen, wenn wir 0,0 haben, von Z0 nach Z1. Oder wir gehen, wenn wir 0,1 haben, von Z0 nach Z1. Es ist offensichtlich, dass das hier überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, das kann ich zusammenfassen. Ähnlich wie ich das gemacht habe, als ich Brian McCluskey betrachtet habe, das Minimierungsverfahren, das ist im Prinzip genau das Gleiche, da kann ich auch schreiben 0 Strich. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Entweder ich fasse ja die Minterme zusammen aus x1 nicht, x0 nicht oder x1 nicht, x0 wird einfach x1 nicht die Zusammenfassung oder aus der Belegung 0,0 und 0,1 wird 0 Strich, das ist die gleiche Operation. Völlig identische Verfahren. Gut, ja, würde ich sagen, kommen wir langsam zur Pause. Ich würde gerne die Pause etwas aktiver nutzen für die Vorlesungsbefragung. Das heißt, ich werde Ihnen hier